Moin zusammen, Lara hier. Bevor wir in die heutige Folge starten, ein kurzer Shoutout an alle, die gerade ganz am Anfang ihrer Immobilienreise stehen. Oft fühlt man sich bei den ersten Schritten ja wirklich ziemlich alleine, aber das Gefühl müsst ihr nicht haben. Nebst unserem Pro-Ticket für das Immocation Festival haben wir auch unser Standard-Ticket. Und dieses Standard-Ticket für das Immocation Festival ist zum Beispiel genau so ein Eintrittsticket zu wertvollem Immobilienwissen, was ihr vielleicht als Einsteiger benötigt. Also ihr bekommt geballtes Einsteigerwissen auf unserer Red Stage, weitere fortgeschrittene Inhalte auf der Main Stage und tausende Gleichgesinnte warten auf euch zum Netzwerken, nebst vielem, was ihr dort erleben dürft und tollem Partyabendprogramm. Und die Cherry on Top, wir schenken euch zum Standardticket einen 80-minütigen Deep Dive obendrauf, der sonst nur für die Leute mit Pro-Ticket zu sehen ist und zur Verfügung steht. Und das solltet ihr euch nicht ergehen lassen. Stefan erzählt euch in der Mitte der Folge noch etwas mehr dazu. Wenn ihr euch euren Platz sichern wollt, dann geht jetzt unter immocation.de/festival oder klickt den Link in den Shownotes. Wir freuen uns auf euch. Seid schnell. Die Tickets selling fast und bald ist auch noch Ende Early Bird. Also jetzt Standardticket sichern unter immocation.de/festival.
Den jetzt folgenden Inhalt haben Bodo und Martin eigentlich für den Immocation YouTube-Kanal produziert. Es ist also ein Video. Ihr könnt es aber hier auch auf dem Podcast hören. Wer die Videoversion sucht, findet sie entsprechend auf YouTube bei Immocation. Viel Spaß.
Mit Fix und Flip kannst du nennenswert Eigenkapital generieren. Aber nur, wenn du einige Punkte beachtest und Fallstricke vermeidest. In diesem Video zeigen wir dir, worauf du achten musst und zeigen dir an einem konkreten Fallbeispiel Vorher-Nachher-Bilder und direkte, transparente Zahlen eines Flips, den wir umgesetzt haben.
Der Immocation Podcast. Lerne Immobilien.
Punkt 1. Eigenkapitalbooster durch den Finanzierungshebel. Oftmals ist es so, dass du eine Wohnung kaufen kannst für einen Fix und Flip und von der Bank Kaufpreis und Sanierungskosten finanziert bekommst. Das heißt eigentlich nur die Kaufnebenkosten als Eigenkapital einsetzen musst. Das führt eben zu einem sehr guten und hohen Finanzierungshebel, wo hohe Margen möglich sind. Am Ende des Videos zeigen wir dir eine Case Study, wo wir genau Vorher-Nachher-Bilder einblenden werden einer Wohnung, die wir gekauft haben, mit konkreten Zahlen, wo du eben siehst, wie dieser Hebel aussehen kann und wie die Margen sind, die man realisieren kann.
Du kennst wahrscheinlich den Spruch, im Einkauf liegt der Gewinn. Der gilt bei Fix und Flip mehr als kaum sonst woanders. Das ist ganz, ganz wichtig. Gerade weil wir hier auch im Hochrisikobereich uns bewegen, durch diesen hohen Hebel, den du gerade genannt hast, müssen wir dringend darauf achten, dass wir wirklich gute Deals einkaufen. Diese guten Deals setzen in aller Regel voraus, dass du irgendein Problem löst. Du wirst nicht ein Selbstläufer-Deal auf ImmoScout präsentiert bekommen, wo du im Prinzip einfach nur zuschlagen und zum Notar gehen musst und dann 50.000 Euro Marge machst. Das gibt es ganz, ganz selten. In der Regel musst du ein Problem mit der Baulichkeit lösen zum Beispiel. Oder es gibt ein Problem mit der WG, eine Streitigkeit. Oder es gibt Themen mit dem Mieter. Oder eventuell schaffst du es mit dem Mieter, dich auf eine Mieterhöhung oder einvernehmliche Mietaufhebung zu einigen. Also irgendein Problem musst du lösen, was den Wert der Wohnung nach dem Ankauf signifikant steigert.
Ich habe ja eben bei Punkt 1 über den Hebeleffekt gesprochen, aber die hohe Finanzierung, nämlich Kaufpreis und Sanierungskosten oftmals, führt auch zu einem deutlich erhöhten Risiko. Denn gerade beim Fix und Flip solltet ihr mit längeren Finanzierungslaufzeiten rechnen, weil es einfach mal länger in der Sanierung dauern kann, länger im Verkauf dauern kann. Und das bringt auch höhere Finanzierungskosten mit sich.
Ja, und alleine schon die Zinskosten sind ja in der Regel bei Fix und Flip viel höher. Ihr kriegt beim Fix und Flip, jedenfalls wenn ihr das transparent mit der Bank spielt, nicht die üblichen Zinsen, die ihr für ein 10-jähriges zinsgebundenes Darlehen bekommt. Auch aus Sicht der Bank ist es Hochrisikogeschäft und deswegen sind die Margen, die die Banken haben wollen, in der Regel höher.
Genau, und gerade so die Paarung, ne, dass man höhere Zinsen hat, höhere, längere Laufzeiten, führt dann dazu zu höheren Finanzierungskosten potenziell. Das solltet ihr unbedingt mit beachten bei der Kalkulation.
Punkt 4, auf den ihr bei Fix und Flip achten müsst, ist die richtige Planung und Umsetzung der Sanierung. Ganz oft ist das ja der Case. Das Problem, das ihr lösen wollt, ist die Baulichkeit. Ihr wollt eine alte, nicht so schöne Wohnung in eine glänzende Wohnung, für Eigennutzer interessant, verwandeln. Das setzt oft einen gewissen Arbeitsumfang voraus, der sinnvoll erstmal geplant werden muss. Und die Planung, die sollte schon im Vorfeld des Ankaufs beginnen. Kauft nicht erst die Wohnung und sagt, danach prüfe ich, was ich da jetzt alles in der Wohnung machen muss, da kann man böse überrascht werden bei den Kosten. Sondern am besten geht ihr in den Ankaufsprozess schon mit einem Experten in die Wohnung rein. Der Experte muss jetzt nicht zwingend ein Ingenieur oder ein Architekt sein. Ist vielleicht im Zweifel auch nicht die optimale Person. Martin, im Best Case ist es ja dann mit jemandem manchmal mitzugehen, der schon 20 Objekte geflippt hat. Schaut im Netzwerk, ob ihr jemanden habt, der genau die Erfahrung habt, die ihr vielleicht jetzt am Anfang noch nicht habt. Und lasst euch von dem wirklich einmal sagen, welche Kosten, die ihr nicht auf Anhieb seht, mit der Sanierung einhergehen. Das betrifft den Ankauf. Sobald ihr die Wohnung gekauft habt, müsst ihr natürlich dann auch sofort mit der Sanierungsplanung beginnen. Denkt dran, viele Handwerkerfirmen haben Vorlauf. Fix und Flip wollt ihr schnell machen. Schnelligkeit ist ganz, ganz wichtig, alleine schon um euer Risiko von Marktverwerfungen zu minimieren. Ihr müsst also quasi sofort, am besten vielleicht schon vor dem Notartermin, wenn ihr sicher seid, dass der Kauf zustande kommt, mit Firmen sprechen und euch schon mal Termine sichern. Mit der Person, die Erfahrung hat, schon mal den Arbeitsablauf, sinnvolle Maßnahmen, die ihr umsetzen wollt, planen und eben mit den Firmen euch genau absprechen, was gemacht wird und euch mal Angebote einholen, damit ihr auch vergleichen könnt. Auch hier habt ihr natürlich einen Hebel, eure Marge zu erhöhen. Nehmt nicht die erstbesten Handwerkerfirmen, die euch teure Preise vorsetzen, vergleicht auch Angebote, vor allem bei den neuralgischen Gewerken wie Elektrik, Sanitär. Aber auch später Trockenbau, Malerarbeiten, auch da kann viel Geld gespart werden, wenn ihr mindestens 3-4 Vergleichsangebote euch zu jedem Gewerk holt.
Ja, und gerade am Anfang gilt, ne? Bei den ersten Wohnungen, der Grundsatz bei der Sanierung, es dauert immer länger, als man denkt und es kostet mehr, als man denkt.
Ja.
Deswegen plant euch ordentlich Puffer ein bei den Sanierungsmaßnahmen und plant ein, dass es auch länger dauern wird. Wenn die Handwerker euch sagen, das wird 2 Monate dauern, ja, dann wird es wahrscheinlich 3 Monate dauern am Anfang, die wollen einen Auftrag haben. Wenn die sagen, es wird 20.000 Euro kosten, wird es wahrscheinlich 30.000 Euro kosten.
Richtig.
Wenn man alle wirklich Materialien und Co. mit dazu bedenkt.
Ja.
Also, plant immer mit mehr und mit länger bei der Sanierung.
Ich glaube, du sprichst da aus Erfahrung. Ja,
habe ich das
gerade bei den ersten Wohnungen. Gerade bei den ersten Wohnungen. Aber völlig richtiger Hinweis, absolut. Worauf ihr genau bei Sanierung zu achten habt, das besprechen wir in einem anderen Video. Das wollen wir jetzt hier nicht nochmal aufbauschen. Aber ein Punkt ist ganz wichtig. Bleibt ganz hart am Ball, wenn es dann in die Sanierung geht. Je öfter ihr da seid, je besser ihr die Baustelle kontrolliert, desto besser werden im Zweifel die Handwerker und desto schneller werden die auch arbeiten. Lasst sie nicht schleifen. Ihr wollt, dass sie schnell umgesetzt werden. Haltet sie am besten schon an einem verbindlichen Fertigstellungstermin bei der Vertragsgestaltung fest.
Und abschließend Sanierung ist Chefsache, ne? Zusammenfassend.
Ja.
Das heißt, das sollte man nicht abgeben, sowohl von Anfang an die Kalkulation als auch dann in der Umsetzung. Hart dranbleiben, nicht abgeben. Sanierung ist und bleibt Chefsache.
Absolut.
Später, wenn man vielleicht skaliert, ne? So wie wir, kann man überlegen, mit Zwischeninstanzen zu arbeiten, wie Baukoordinator, Bauleiter. Aber gerade bei den ersten Wohnungen bleibt dran. Ihr spart euch dadurch Kosten und ihr lernt auf der Baustelle. Und dann habt ihr gekauft, saniert und geht in den Verkauf. Und hier gilt, verkaufe richtig, nicht zu schnell, aber schnell genug. Was heißt das erstmal von Anfang an? Ihr solltet auf jeden Fall schon bei Ankauf, vor Verkauf, mit anderen Playern am Markt sprechen. Am besten mit anderen erfahrenen Investoren, die schon in dem Markt unterwegs sind, mit anderen Maklern. Einfach mit Personen, die Preise kennen. Das hilft euch auch bei der Sanierung, aber vor allem bei realistischen Verkaufspreisen. Ihr müsst dann die Zielgruppen verstehen, den Markt, an wen verkaufe ich genau und wie sind die Zielgruppen aufgestellt, welche Finanzierung können sie aufstellen, weil gerade auch viele Eigennutzer, ne, zum Beispiel das mit Mieten vergleichen. Ja. Da muss man verstehen, okay, wie denkt der potenzielle Käufer hier? Okay, ich kann mir x Euro Miete leisten, rechnen sich das um in die Finanzierungskosten und weiß dann genau, okay, ich kann mir einen Kaufpreis bis 300.000 Euro leisten zum Beispiel.
Exakt. Das ist ja auch schon im Ankauf ganz wichtig, dass man diese Zielgruppenanalyse durchführt, dass man nicht später überrascht wird, dass es eigentlich überhaupt keinen Markt für Eigennutz gibt. Das haben wir bei einigen Projekten bei uns auch festgestellt, wo im Berliner Speckgürtel, in einer Stadt, wo wir einen Aufteiler gemacht haben, gingen wir davon aus, dass wir die Wohnung, wenn wir sie leer haben, viel, viel besser verkauft kriegen, haben aber gemerkt, da gibt es keine Nachfrage nach Eigennutz. In Berlin natürlich ist es was anderes.
Ja.
Also jetzt in den Großstädten werdet ihr immer Eigennutzer haben, aber das müsst ihr im Vorfeld analysieren. Geht nicht davon aus, dass ihr immer wieder die Eigennutzer habt, die bereit sind, deutlich höhere Kaufpreise zu zahlen als Kapitalanleger.
Hey, kurz bevor es weitergeht, hast du schon dein Ticket für das Immocation Festival Ende Oktober? Wenn nein, dann ist jetzt mit Sicherheit ein guter Zeitpunkt, dir genau das zu sichern. Vielleicht weißt du, neben 5.000 Investorinnen und Investoren haben wir tolle Vorträge auf den großen Bühnen. Wir haben insbesondere dort aber echte Deep Dive Workshops, in denen wir 90 Minuten ganz, ganz tief reingehen in einzelne Immobilienthemen, wo du wirklich Praxiswissen in genau dem Bereich bekommst, wo du gerade vorankommen willst, wo es für dich den allergrößten Mehrwert hast. Du kannst aussuchen aus einem riesengroßen Menü an solchen Deep Dives. Und bis jetzt waren diese Deep Dives den Inhabern der sogenannten Pro-Tickets vorbehalten. Wir haben uns aber eine Aktion überlegt. Wenn du jetzt ein Standard-Ticket kaufst, dann bekommst du von uns auch für das Standard-Ticket Zugang zu einem solchen Experten-Deep Dive. Besser war das Standard-Ticket für das Festival noch nie. Ich glaube, das ist die ideale Art und Weise zu starten, wenn du noch nicht beim Festival warst. Und genau deshalb solltest du jetzt auf immocation.de/Festival gehen und dir dort dein Ticket sichern. immocation.de/Festival.
Genau, und das ist aber wichtig, einmal zusammenfassen, ne? Dass man wirklich weiß, verkaufen Eigennutzer oder Kapitalanleger. Kapitalanleger denken in Renditen, logischerweise. Das richtet sich auch an der Zinshöhe der aktuellen Finanzierung. Und Eigennutzer denken wirklich in Mieten. Also in Gesamtkosten. Sie überlegen sich, okay, ich zahle jetzt gerade 2000 Euro Miete, was kann ich mir leisten und rechnen das um in den Kaufpreis. Und das muss man vorher schon verstehen, um den finalen Verkaufspreis zu finden. Und wenn wir da jetzt schon sind, wir haben den Verkaufspreis jetzt analysiert, gefunden, den wir verkaufen wollen, haben saniert, gehen in den Verkauf, stellt sich die Folgefrage, wie verkaufen wir? Verkaufen wir vielleicht sogar selbst oder über einen Makler? Beides ist okay, gerade am Anfang. Ne? Was für einen eigenständigen Verkauf spricht, ist natürlich, dass man ohne Makler sich diese Kaufnebenkosten spart. Das heißt, bis zu 7,14% kann man mehr an Marge einfahren, natürlich gegen mehr Arbeitsaufwand. Was aber dann natürlich für einen Makler sprechen kann, ist auch die Dezentralität und Zeit natürlich. Wenn man selber keine Zeit hat, kurzfristig Besichtigungen anzubieten oder eben selber vor Ort nicht wohnt, kann man über Makler gehen. Das ist auch ein sehr valider Verkaufsweg. Das machen wir auch ganz häufig. Über auch teilweise die eigene Maklergesellschaft. Und der Makler kann auch so eine Zwischeninstanz sein. Das kennen wir selber aus eigener Erfahrung, aus eigenen Verkäufen. Ich war ja selber lange Makler, operativ. Wenn man als Käufer mit dem Eigentümer direkt spricht, dann nimmt man das vielleicht nicht so ganz ernst manchmal, ne? Wenn man denkt, okay, der Eigentümer will mir das ja erzählen. Und wenn da so eine Zwischeninstanz ist, der Makler, der eigentlich neutral zur Neutralität verpflichtet ist, dann hat man als Käufer eher das Gefühl, okay, ich glaube vielleicht, ne, wenn der Makler mir gerade etwas über die Wohnung erzählt, weil er einfach neutral ist, für mich auch arbeitet als Käufer, weil ich ihn ja auch bezahle.
Ja, völlig richtig. Also ein Makler kann durchaus Sinn machen. Wie gesagt, geht nicht pauschal sofort gleich mit dem Makler los. Versucht es euch erstmal selbst, traut euch. Und wenn ihr euch aber entschieden habt dafür, dass ein Makler Sinn machen kann, nehmt nicht den erstbesten. Fragt durch verschiedene Maklerbüros, weil, Martin, wir kennen es natürlich auch aus dem Ankauf von der anderen Seite. Es gibt die Makler, wir nennen sie gerne Käufermakler, die einen schnellen Deal bevorzugen. Die wollen einfach das Objekt schnell vom Tisch haben. Und die sind dann bereit oder auch gewillt, euch einen deutlich niedrigeren Verkaufspreis in der Einschätzung zu geben und hängen sich dann vielleicht nicht so sehr rein, um einen guten Verkaufspreis für euch zu erzielen. Also fragt ruhig 3-4 Maklerbüros an und lasst euch von denen mal eine Einwertung geben. Die wird nicht gleich sein, da wird es einen Spread geben. Und ich finde schon, daraus, dass man auf diese Zahl, die einem angeboten wird, achten sollte. Das sollte keine Mondzahl sein. Ihr habt ja auch kein Interesse daran, dass das Ding 6 bis 12 Monate am Markt bleibt. Aber es sollte jetzt auch kein Ramschpreis sein, der eure Marge minimiert.
Ja, das ist ein Spagat, ne? Das stimmt. Darauf will ich auch nochmal eingehen, weil Ankaufsmakler oder Käufermakler, die eigentlich eher einen schlechteren Job machen, die werten das, wie du sagst, eher niedriger ein, weil die es schnell Lust bekommen wollen. Aber Verkäufermakler, gute Makler werten es häufig auch höher ein, weil sie einfach einen Auftrag haben wollen und dann nicht darauf angewiesen sind, ob es jetzt in 2-3 Monaten weggeht, häufig dann auch einfach die Preise runterhandeln im Laufe der Zeit. Das heißt, davon müsst ihr euch hüten. Ihr müsst mal schauen, vielleicht 3-4 Angebote einholen und dann den realistischen Mittelweg finden, wo der Verkaufspreis liegen kann. Und wir zumindest empfehlen das ja auch, machen selber, verkaufen auf jeden Fall über Verkäufermakler. Das heißt, wir kaufen gerne über Käufermakler ein, deswegen nennen wir sie auch so, und verkaufen über Verkäufermakler, weil sie einen Newsletter verschicken mit einer hohen Anzahl an Interessenten, ne, im Verteiler, weil sie alle Portale bespielen, weil sie einen schönen Datenraum haben, schöne Fotos machen und einfach das Produkt hochwertig präsentieren mit einem hohen Grad an Expertise. Im Verkauf, gerade an Eigennutzer, kann es auch sinnvoll sein, über Homestaging nachzudenken. Gleich in der Case Study werdet ihr in den Nachherbildern sehen, wie das aussehen kann. Das kostet Geld, aber wir sind davon überzeugt, dass gerade in guten Lagen, also in A- bis B-Lagen und an Eigennutzer vor allem gerichtet, Homestaging sinnvoll sein kann, weil es Emotionen weckt. Ne? Denkt daran, ihr bringt die Immobilie ans Ende der Wertschöpfungskette, wenn ihr an Eigennutzer verkauft, das soll also Emotionen wecken. Und Emotionen werden vor allem durch Möbel und Deko geweckt. Und deswegen verkaufen wir immer beim Fix und Flip von Wohnungen gerne an Eigennutzer mit Homestaging.
Ja, genau, das würde ich betonen. Also das ist natürlich vor allem wichtig für Eigennutzer, weil da die Emotionalität einer schönen Einrichtung, einer schönen Beleuchtung ganz, ganz wichtig ist. Bei reinen Kapitalanlegeprodukten ist das natürlich weniger wichtig, weil Homestaging ist auch nicht günstig. Ne? Also das.
Nein, vor allem bei Kapitalanlage ist ja vermietet.
Ja, stimmt, genau. Also wenn sie vermietet ist, dann sowieso nicht. Selbst wenn man es leer verkauft, damit der Kunde selbst vermieten kann, auch dann würde man aber eher nicht zum Homestaging greifen, weil das kostet ja, das kann 5.000 bis 10.000 Euro kosten, je nach Größe und Einrichtung.
Und außerdem ist natürlich auch bei der Verkaufspreisfindung zu beachten, dass du jetzt nicht auf Wunschpreise hoffen solltest. Wir haben ja gerade gesagt, verschiedene Makler werden dir verschiedene Kaufpreiseinwertungen machen, mal hohe, mal niedrige. Es ist wichtig, gerade im Fix und Flip auch, wo eben die Finanzierungskosten nach hinten raus teuer werden können, dass du von Anfang an einen realistischen Verkaufspreis findest. Das heißt, du solltest nicht irgendwie Mondpreise erstmal dir überlegen, inserieren und dann sagen, okay, wenn da keine Anfrage kommt, dann gehe ich runter. Nein, finde lieber einen realistischen Verkaufspreis, wo du wirklich von ausgehst, dass es schnell verkaufbar ist, um dann den nächsten Flip machen zu können. Und gerade wenn du inseriert hast oder inseriert wurde über einen Makler, solltest du, würden wir sagen, maximal 3 Monate warten, ja, bis du dann mit dem Preis runtergehst. Und das solltest du nicht kleckerweise machen. Das heißt, geh nicht erst hoch rein und dann kleckerweise runterzugehen. Geh realistisch rein, warte 3 Monate oder bis zu 3 Monate. Wenn du am Anfang merkst, da kommt gar keine Anfrage, dann natürlich auch schneller. Wenn du aber merkst, da kommt etwas, es wird aber nicht verkauft, dann geh nach spätestens 3 Monaten deutlich mit dem Kaufpreis runter, um dann eben schnell zu verkaufen.
Absolut richtig. Es macht einfach auf am Markt keinen guten Eindruck, wenn ihr euch kleckerweise den Preis runternähert. Weil, denkt dran, das Internet vergisst nicht. Es gibt 100 Portale, die Preise tracken. Das heißt, es bleibt am Markt erkennbar und das macht, wie gesagt, einen verzweifelten Eindruck, wenn ihr den Preis alle zwei Monate senken müsst.
Und erstens das, und das führt dann auch irgendwie deutlich zu höheren Kosten oder kann zu höheren Kosten führen. Ne? Und wir sagen ja auch immer lieber ein Ende des Schreckens als Schrecken ohne Ende. Das heißt, lieber schnell mit dem Preis runtergehen, dann einen niedrigeren Gewinn realisieren, um einfach das Produkt loszuwerden und das nächste einkaufen zu können.
Richtig, ja.
Und so kommen wir jetzt zum Fallbeispiel, was wir euch zeigen möchten. Mit diesen Bildern, die ihr hier seht, das war die Wohnung bei Ankauf. Es handelte sich hier um eine Eigentumswohnung in einer guten Lage Berlins mit etwa 70 Quadratmeter Wohnfläche. Wir haben sie gekauft für 190.000 Euro mit der Strategie, sie zu sanieren und dann Eigennutzer zu verkaufen. Die Kaufnebenkosten betrugen etwa 20.000 Euro und wir haben im Einkauf bei Ankauf mit etwa 60.000 Euro Sanierungskosten geplant und haben für 6 Monate mit 7% variabler Finanzierungszins mit variablen Zinsen geplant. Das wären ungefähr 8.750 Euro, sodass sich ein Gesamtkalkulationskostenposition ergeben hat von etwa 268.750 Euro. Aber Bodo, führ uns jetzt mal durch die Details. Wir haben die Wohnung gekauft. Wie sah das dann aus und vor allem, woran müssen die Zuschauer hier besonders denken?
Ja, ja, genau. Also man wäre jetzt geneigt, die Rechnung hier zu beenden und dann zu gucken, für welchen Verkaufspreis man die Wohnung verkaufen kann. Angenommen, man sieht einen Verkaufspreis von 330.000 jetzt bei der Wohnung, dann würde man sehen, okay, man hat hier fast ein Margenpotenzial von 60.000. So, das wäre aber zu kurz gesprungen, weil wir haben noch einige Kostenpositionen übersehen, die wir noch zusätzlich ergänzen müssen. Und was wir jetzt nämlich nicht konservativ genug geplant haben, waren die Finanzierungskosten. Du hast gerade von 6 Monaten gesprochen, dabei aber die 2 Faustregeln nicht beachtet, die wir natürlich in der Praxis schon beachten, nämlich A, dauert es immer länger und B, wird es immer teurer. Und das dauert länger führt dazu, dass man eben auch mehr Finanzierungskosten einplanen sollte. Jetzt hier auf dieser Folie seht ihr die Finanzierungskosten immerhin für ein Jahr. Also ihr seht, die haben sich verdoppelt von 8.750 auf 17.500 bei den gleichen 7%. Wenn ihr ganz konservativ sein wollt, könnt ihr auch noch mehr rechnen, aber es kann natürlich auch länger als ein Jahr dauern. Es könnte sein, dass der Verkauf nicht so gut funktioniert, weil gerade der Markt sich in einer Schockstarre befindet, wie wir es vor einiger Zeit ja erlebt haben, vor einigen Jahren. Das kann passieren. Also wenn ihr noch konservativer sein wollt, gerne hier noch mehr einplanen.
Und vor allem bei Mehrfamilienhäusern, ne? Also wir haben jetzt hier das Beispiel auf Eigentumswohnungen bezogen, aber gerade bei Mehrfamilienhäusern dauert es häufig länger, weil man ja mehr Wohnungen verkaufen muss.
Richtig, ja.
Das heißt, plant vor allem da mit längeren Finanzierungslaufzeiten.
Und damit kommen wir auch zum zweiten Punkt, der betrifft nicht nur MFA, auch ETW. Rechnet mit der laufenden Bewirtschaftung. Die Wohnung steht ja während der Sanierung naturgemäß leer, ist aber dadurch ja nicht kostenlos. Klar gibt es da keinen Mieter, der heizt und Wasser verbraucht, aber trotzdem zahlt ihr ein Hausgeld an die WEG. Und das kriegt ihr auch von niemandem zurück. Das heißt, das sind einfach Kosten, die ihr auch für ein Jahr kalkulieren solltet. Jetzt in unserem Beispiel roundabout 5.000 Euro per annum. Das auf jeden Fall auch. Das kann auch mehr werden, wenn es länger dauert, ist klar.
Und wir sagen es euch halt vor allem, weil wir selber ja teilweise diese Fehler gemacht haben am Anfang, aber wir immer wieder auch bei Teilnehmern, ne, sehen, dass diese Kosten nicht beachtet werden. Dass Finanzierungen einfach zu kurz eingeplant werden und vor allem, dass ganz viele nicht an die laufende Bewirtschaftung denken, bei Leerstand, ne? Zum Beispiel mit Hausgeldern.
Ja, vor allem bei MFA ist das ein Riesenthema.
Ja, total.
Aber auch bei ETW schon, ne? Der Leerstand ist da. So, dann kommen wir zu den weiteren Kostenpositionen, die den Verkauf betreffen. Also jetzt diese Kostenpositionen, die wir jetzt hier oben sehen, Kaufpreis, Kaufnebenkosten, Sanierungskosten etc., das betrifft alles bis zum Ready-Machen der Wohnung für den Verkauf. Aber kalkuliert auch für den Verkauf Kostenpositionen für den Makler und fürs Homestaging ein, gerade wenn ihr einen Eigennutzer verkaufen wollt. Und rechnet ruhig mit der konservativen Zahl, 10.000 Euro kann so ein Homestage gut und gerne einmal kosten. Rechnet für den Makler die volle Provision, also 3,57% ist ja gerade der übliche Teil, den ihr als Verkäufer zahlt. Klar, es gibt dann noch die Käuferprovision, also wenn man hier ganz streng kalkulieren will, dann müsste man wahrscheinlich sogar mit 7,14% rechnen, weil der Käufer hat dann die Kosten auch noch auf seiner Seite. Also eigentlich könnte man hier sogar noch konservativer kalkulieren, statt mit 3,57 mit 7,14% kalkulieren, wodurch die Verkaufskosten halt noch höher werden.
Und je nachdem, wie man eben verkauft, ne, muss man das im Verkaufspreis damit einkalkulieren. Weil du hast recht, wenn es Außenprovision gibt, dann zahlt er das der Verkäufer, dann muss der Verkaufspreis niedriger sein. Ne? Man kann aber auch überlegen, das machen wir auch häufig, dass wir die Provision komplett innenlegen. Das heißt, dass wir den Makler selber bezahlen aus dem Kaufpreis, die 7,14, um es vielleicht für die Käufer einfacher zu machen mit der Finanzierung.
Klar, das kann ein bisschen helfen, aber es ist trotzdem erstmal Geld, dass der Käufer mehr Gesamtinvestitionen hat.
Ja, auf jeden Fall.
So, damit würden wir jetzt bei unserem Zahlenbeispiel, also nochmals Kaufpreis 190.000, 60 Sanierung und allem, was wir eben gerade erwähnt haben, drum und dran, würden wir jetzt damit auf Gesamtinvestitionskosten von 316.244,50 kosten. Also
genau.
genau die Summe wird sein. Jetzt die Frage, mit welchem Verkaufserlös wir kalkulieren. Das muss natürlich schon vorher im Ankauf geklärt werden. Das kann natürlich nicht erst kalkuliert werden, wenn ihr schon saniert habt. Das ist logisch. Wenn wir kalkuliert haben, hier mit einem Verkaufserlös von rund 5.500 Euro pro Quadratmeter für die Lage angemessen, für die Ausstattung der Wohnung und wir damit auf einen Gesamtverkaufserlös von 385.000 kommen, ergibt sich eine Marge immerhin von 68.000, knapp 69.000 Euro, also über 20% Marge. Also wir haben ja für uns so das als Cut-Off-Grenze festgelegt, ein Fix und Flip würden wir nicht starten, wenn wir nicht mit dieser Kalkulationsannahme eine Marge von mindestens 20% haben. Jetzt aber solltet ihr noch eine Stufe konservativer rechnen. Die Rechnung sollte auch hier noch nicht aufhören. Was wir nämlich gerade noch gar nicht drin haben, Martin, ist der Puffer für Unvorhergesehenes. Und auch hier hacken wieder die zwei Regeln rein, die wir vorhin genannt haben. Es dauert immer länger und es wird immer teurer. Klar, in den Sanierungskosten haben wir auch schon konservativ geplant. Aber es könnte trotzdem noch sein, dass ihr irgendwas gar nicht auf dem Schirm hattet, was saniert werden muss. Vielleicht irgendeine Rohrleitung, eine Abflussleitung oder dann muss die Elektrik doch neu gemacht werden, was ihr vorher nicht bedacht habt, was nicht den Anschein machte. Und dann habt ihr 10.000, 20.000 Euro mehr Sanierungskosten, was ihr vorher einfach nicht gesehen habt. Oder aber der Verkauf dauert halt ein Jahr länger. Allein durch die Verzögerung von einem Jahr haben wir ja schon über die Finanzierungskosten von zusätzlich 17.500 Euro plus die Bewirtschaftung über 20.000 Euro mehr Kosten. Bitte übrigens Thema Finanzierung, bitte die Finanzierung auch nicht auf ein Jahr nur festlegen mit der Bank. Also bitte vereinbart mit der Bank am besten mindestens 2 Jahre Finanzierungslaufzeit, damit ihr da nicht ins Rudern kommt, wenn der Verkauf nicht innerhalb von einem Jahr klappt. Also alles in allem würden wir einen Puffer von mindestens 10% auf die kalkulierten Gesamtinvestitionskosten als Puffer für Unvorhergesehenes kalkulieren. Betonung auf mindestens. Selbst mit diesem Puffer von 30.000 kämen wir mit den eben genannten Zahlenbeispielen aber immerhin noch auf eine solide Marge von knapp 39.000 und in Prozent ausgedrückt 11,2%. Klar, das ist jetzt nichts, womit man Luftsprünge macht, aber in absoluten Zahlen ja trotzdem ein sehr netter Gewinn. Und da ist ja der Puffer schon drin. Man hat ja die Möglichkeit, diesen Puffer auch zu optimieren, zu reduzieren und dann mehr Marge zu machen. Trotzdem in die Kalkulation gehört der Puffer am besten mit rein.
Genau. Und jetzt können wir auflösen. Ihr seht jetzt hier die Nachherbilder der Wohnung. Wir haben sie saniert, verkauft, etwa roundabout knapp über 20%, ne? Marge gemacht auf die Gesamtinvestitionskosten. Und so sah sie aus. Wir haben sie gehomestaged, also mit Homestaging versehen mit einer Dame, mit der wir gerne zusammenarbeiten. Schöne Fotos gemacht, das Ganze emotional aufbereitet und sie dann an eine zufriedene Käuferin verkauft. Und jetzt seid ihr gefragt, habt ihr schon Erfahrung mit Fix und Flip? Habt ihr Lust auf Fix und Flip? Welche Fragezeichen habt ihr? Welche Bedenken habt ihr? Schreibt uns gerne alles in die Kommentare.